RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flashs. Wir sind heute wieder hier an drei Ecken verstreut. Ich sitze im heute etwas regnerischen Roermond. Wolfgang, du bist wieder in Hamburg nach einer Reise aus dem Norden, noch weiter im Norden sogar, ne?
Ja, genau. Ich war heute in Flensburg und habe eine Podcast-Folge mit der Firma Jysk aufgenommen, die demnächst erscheinen wird. War auch sehr spannend, das mal zu sehen, und bei der Gelegenheit ja auch immer gut, auch den Handel in anderen Städten mal zu beobachten. Also ja, aber jetzt bin ich wieder zurück.
Sehr gut. Und wir schauen, was es Neues gibt. Heidi, du sitzt heute am südlichsten. Wie geht es dir?
Danke, liebe Anna. Ich sitze in Wien, genau, im Büro und arbeite vor mir her. Mir geht's super. Ich war heute schon in der Innenstadt unterwegs und habe einige Neuigkeiten zusammengetragen, die wir etwas später hören werden.
Freue mich. Perfekt. Schon. Ich freue mich. Dann würde ich sagen, warten wir nicht länger und starten direkt mit unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und diese Kategorie ist in mehrfacher Hinsicht heute ein Schwergewicht, weil das, was jetzt da passiert ist, nämlich das Insolvenzverfahren von der Galeria Karstadt Kaufhof läuft ja, und heute haben dann das Management und der Betriebsrat zusammen die Verkündigung gemacht, was nun passieren wird. Und das ist hier darüber werden wir jetzt sprechen. Man hat heute bekannt gegeben, dass 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser geschlossen werden. Und zwar in zwei Wellen. Einmal Ende Juni eine bestimmte Anzahl und Ende Januar nächsten Jahres dann der Rest. Und dann verbleiben noch 77 Filialen. Und weit über 5000 Arbeitnehmer des Unternehmens werden ihren Arbeitsplatz verlieren. Es sind nicht nur Stellen, die in den Schließungsfilialen wegfallen, sondern es werden auch Flächen verkleinert in den noch offenen Stores. Es erfolgt ein Personalabbau in den verbleibenden Häusern und vor allen Dingen auch in den Zentralfunktionen. Der Betriebsrat sagte mit Recht, das ist ein rabenschwarzer Tag, und als Gründe hat das Unternehmen angegeben, die hohe Mietbelastung, Zustand der Gebäude, Investitionsbedarf, Bevölkerungs-, Kaufkraftentwicklung, Ukraine-Krieg, Energiekostenentwicklung, wirtschaftliche Entwicklung von Warenhäusern ganz allgemein. Also es gibt viele Gründe. Die Mitarbeiter erhalten für den Verlust des Arbeitsplatzes eine Abfindung in Höhe des zweifachen Monats Bruttoentgelt. Das ist dann, wenn man teilweise 30 Jahre im Unternehmen ist, auch nicht gerade ein Golden Handshake, würde ich sagen. Ja. Vor allen Dingen ist es so, dass man vor zwei Jahren ja bereits schon einmal 40 Stores geschlossen hat und auch zu dem Zeitpunkt bereits 5000 Mitarbeiter entlassen hat. Also jetzt bleiben noch 77 übrig, und die sollen in den nächsten drei Jahren umfassend modernisiert werden. Und der Konzern will sich bei seinem Angebot vor allem auf die Bereiche Bekleidung, Fragezeichen, ist das richtig, Schönheitspflege und Wohnaccessoires konzentrieren. Allerdings muss die Gläubigerversammlung am 27. März in Essen noch das Okay dafür geben. Und da bin ich gespannt, ob sie das dann machen werden. Denn wenn die den Insolvenzplan ablehnen, dann droht dem Unternehmen das sofortige Aus. Ja, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob die 77 verbleibenden Filialen eine Chance haben. Es wird immer nur über die betriebswirtschaftlichen Daten geredet in der Öffentlichkeit. Und sicher, sparen ist notwendig. Es sind zu viele Stores, die nicht mehr rentabel sind. Aber man kann sich irgendwann auch mal kaputt sparen. Und wie soll es dann genau weitergehen? Es sollen lokale Kompetenzen gestärkt werden. Zuerst kommen die Stores, dann kommt online. Man will mit Bekleidung, Schönheitspflege und Wohnaccessoires Riesenhütten füllen. Ja, mal ganz ehrlich, also da reicht meine Fantasie nicht aus, um mir vorzustellen, dass das dann wirklich ein Warenhaus rettet und auch ein Warenhaus ausmacht. Und ich frage mich, ob das alles die richtigen Maßnahmen sind. Ich frage mich auch, wer dann eine solche stark geschrumpfte Firma in die Gewinnzone führen soll, wie man seine Mitarbeiter noch dahinter sich bringen will. Macht das etwa der Insolvenzverwalter, der will nur Geld sparen? Macht das das jetzige Management? Sind das die richtigen? I don't know. Kommt da jemand anderes? Bezweifle ich. Also, es ist ein ganz harter Schnitt. 100 Schließungen, 10.000 Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz verloren haben in den letzten 3 Jahren. Und das ist das eine, das ist schon schlimm genug. Dazu kommt noch, dass der Staat, der hat Geld gegeben, Lieferanten, Vermieter, auch die haben auf viel Geld verzichten müssen. Also es ist eine Riesenpleite und eine Riesenbelastung, auch für die Zukunft. Ja. Aber vor allen Dingen ist die Hauptfrage die Daseinsberechtigung. Luxus wissen wir, das haben wir häufig genug berichtet, Selfridges, KDW, andere in Europa und in der Welt, das funktioniert. Den preiswerten Bereich machen die vertikalen Unternehmen und das machen sie auch vernünftig, wie wir in der nächsten Meldung hören werden, unter anderem. Also wo will man seinen Platz finden? In der Mitte. Die Mitte wird gerade unbarmherzig aufgerieben. Es wird in den Städten sozusagen mit dem Mittelsortiment immer leerer, die Frequenz geringer. Es sind ja nicht nur Galerie Kaufhof Karstadt weg, sondern auch Peek und Cloppenburg hatte ja vor 4 Wochen hier seine Insolvenz angekündigt in Eigenverwaltung und wird auch Stores zumachen. Görz ist dabei, Läden zuzumachen. Andere Filialisten wie H&M, Zara, Douglas werden Läden zumachen. Also es gibt immer mehr Leerstände in den Städten und zwar mit großen Flächen. Mir erscheint das doch sehr anspruchsvoll, in dieser Phase da im mittleren Bereich ohne klares Profil zukünftig Erfolg haben zu wollen. Und auch auf den Onlinehandel zu verzichten, das finde ich auch nicht ganz richtig. Die mangelnde Anpassungsfähigkeiten der letzten Jahrzehnte, die sind eben spürbar an jeder Ecke. Es ist wirklich sehr, sehr schade. Ich habe meine Ausbildung auch in einem Warenhaus gemacht und habe immer gedacht, das hat eine Daseinsberechtigung. Aber wie gesagt, es ist lange her. Jetzt ist es unvermeidlich geworden, lässt Kunden, Mitarbeiter ziemlich ratlos zurück. Und man muss sich eben die Frage stellen, gut, die Welt dreht sich weiter, es gibt neue Konzepte. Soll man nicht auch hier lieber einen harten Schnitt machen und einfach nicht versuchen, tote Pferde am Leben zu halten, sondern das zu machen, was sich sowieso schon seit mehreren Jahren abzeichnet. Ist wirklich bitter, die Meldung, aber ja, so ist es halt. Ne?
Ja, wir hatten das Thema ja auch schon leider in vielen Runden und Ausgaben unseres Podcasts hier und ich sage das halt auch immer, so ein künstliches am Leben halten, wie viel Sinn das im Endeffekt hat, weil sehr viel Innovation sieht man da wirklich einfach nicht. Und ich war auch heute wieder entsetzt, wenn wir im Galeria Kaufhof Karstadt geparkt an der Kö in Düsseldorf. Und das ist echt erschreckend, wie dann an der Ecke zum Ausgang auch an die Kö. Da sind so einfolierte Schilder, die da hängen, -30% auf gewisse Sortimente. Hm. Ich mir denke, das ist jetzt das Aushängeschild an der Königsallee, wenn ich da in den Department Store reingehe. Und dann sind da die Schokoladepackungen neben den Cochinello- oder Furla-Taschen. Wo ich mir halt auch denke, naja, also das ist jetzt vielleicht auch nicht der Eingang, den ich mir da in Düsseldorf erwarte, wenn ich da in dieses Kaufhaus reingehe.
Nee, die müssen ja auch erstmal ihre Sortimente bereinigen, ne? Weil die,
ja, definitiv.
Die haben zu viel eingekauft, also der Umsatz ist nicht gekommen und das müssen sie bereinigen und dann den Neustart machen und dann noch gleichzeitig Schließung, Mitarbeiter demotiviert, also boah, das ist eine ganz, ganz harte Aufgabe. Ne? Und dagegen jetzt die beiden anderen Meldungen, die sollen eigentlich zeigen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Einmal hat hier Primark so einen kleinen Ausblick gegeben, wie man die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2022-2023 sehen wird. Da hat man nämlich den Umsatz überraschend kräftig steigern können. Und auch der Kostendruck ist offensichtlich für das Unternehmen geringer geworden. Das ist ja nicht nur in Deutschland vertreten, sondern in anderen Ländern weiß man ja, dass die Energiekosten nicht mehr die große Belastung darstellen. Und wird deshalb auch etwas mehr verdienen. So, das war die Zwischenmeldung. Weihnachtsgeschäft ist gut gelaufen. Man geht davon aus, dass man den Umsatz um 19% auf 4,8 Milliarden Euro im ersten Halbjahr dann gesteigert hat. Hat in allen Märkten gute Geschäfte gemacht und die Erwartung auch intern klar übertroffen. Weil die Kundenfrequenzen in Großbritannien und in Europa eben wiedergekommen sind. Und ja, und deshalb geht man eben davon aus, dass man hier eine Marge, operative Marge auch von 8% zumindest für das erste Halbjahr und auch für das gesamte Jahr erreichen wird. Letztes Jahr war die Marge höher mit 11,7%, aber da waren auch noch nicht die Kostensteigerungen eingepreist, die man heute hat. Aber das Ganze zeigt eben, dass man im Low-Price-Segment, in dem man auch ohne Online-Shop erfolgreich sein kann, weil sich der dort nicht rechnet, überleben kann, wenn man die richtigen Maßnahmen und die richtigen Sortimente macht. Und es sind auch große Gebäude. Also da steht dann natürlich im Widerspruch zu dem, was wir gerade vorher von der Galeria gehört haben. Und da kann man nur sagen, also zumindest was mich anbelangt, ich wünsche Primark da weiterhin viel Erfolg bei ihrer Aufholjagd. Aber die werden natürlich in den Innenstädten auch ein bisschen einsamer dastehen, denn um sie herum fehlen, wie gesagt, einige. In den Shoppingcentern sieht das etwas besser aus. Und eine weitere positive Meldung kam hier von Lego. Der Spielwarenkonzern hat einen Riesengewinn verbuchen können von 1,85 Milliarden Euro. Und das ist eine Steigerung zu den Rekordjahren, die man 20 und 21 hatte, haben ihre Erfolgsreise fortgesetzt und das passend in ihrem 90. Lego-Geburtstagsjahr. Der Umsatz stieg um 17%, das ist echt eine Hausnummer, ne? Auf 8,7 Milliarden. Es wurden vor allen Dingen, das finde ich das Tolle, 155 neue Lego-Geschäfte eröffnet. Auch in sehr guter Lage, mitten in München. Das habe ich beim letzten Besuch, war es noch nicht eröffnet, aber ich habe die Bilder gesehen. Ist wirklich toll, was man da macht. Dublin, London, also Großstädte hat man neue gemacht. Man musste 81 Filialen in Russland schließen und trotzdem gibt es noch über 900 Lego-Läden. Und das, was ich gut finde, sagte der CEO Christiansen, es sieht vielleicht bei dem zunehmenden Onlinehandel aus, als ob man hier gegen den Trend neue Läden aufmacht. Aber diese Läden sind eine großartige Gelegenheit, hört hin, ne? Großartige Gelegenheit, damit Kunden die kleinen Bauklötzchen in die Hand nehmen können. Und sie dann auch damit rumspielen und auch kaufen. Ja. Ja, also auch das Beispiel zeigt, dass man gute Geschäfte machen kann, wenn man sich spezialisiert und wenn man die richtigen Dinge macht. In den eigenen Stores haben sie den Erlebnisfaktor, im nahtlos verknüpften Online-Shop die Verknüpfung und sie haben viele Kooperationen mit anderen starken Partnern gemacht. Naja, was mich anbelangt, ich habe jetzt gedacht, ich muss noch mal in den Keller steigen, ob ich nicht noch so ein paar alte Lego-Steine habe. So Vintage-Klötzchen würde ich ja nennen. Die müssten doch jetzt angesichts der Entwicklung auch wieder was wert sein. Ne?
Ja, Wahnsinn, ja.
Definitiv.
Ja. Ich war ja in Köln vor kurzer Zeit bei der Euroshop und dann war ich am Samstag in Köln im Lego-Geschäft und man muss schon sagen, da ist richtig was abgegangen. Ja. Also mehrere Generationen. Das Gute ist, du kriegst die Teile ja auch einzeln. Du kannst dann bei einer Riesenwand kannst du dir einzeln deine fehlenden Teile da rausholen in so einen Becher, ja, zusammen. Und das bezahlst du dann so. Das ist wahnsinnig toll. Aber auch personalisieren ist ein Thema. Also du kannst dir da deine Männchen, kannst du dir dann so gestalten, wie du möchtest. Und was mich so beeindruckt hat, wir haben, wenn ihr euch erinnert, wir haben doch über Lego, über die Blumen gesprochen. Ja, da gibt es ja so wunderbare Blumen von Lego. Die sind richtig toll. Also ich konnte mir das ja gar nicht so vorstellen, aber dann habe ich es live gesehen und in Farbe. Und das war wirklich super. Also Hätte man nicht gedacht, dass das wirklich von Lego ist und dass das so schön ausschauen kann. Also muss man wirklich sagen, die haben wirklich ihre Aufgaben gemacht und die haben wirklich viel getan und werden auch belohnt.
Ja, und ganz klar. Und das spiegelt eben auch wieder, Erlebnis im Store heißt, die Menschen kommen, gucken sich das an, die werden nicht alle gleich dort vor Ort kaufen, manche werden auch online kaufen oder woanders kaufen, aber die Marke fasziniert sie und da bleibt was hängen.
Die Szene, die Emotions und die Conversion Rate war sicher hoch, also weil da haben alle irgendwas in der Hand gehabt, ja. Muss man wirklich sagen.
Ja, sowieso. Ich würde mich da gleich mal anschließen. Also ich habe zwar auch zwei negative Meldungen, aber ich habe mir jetzt wirklich Mühe gegeben, da nicht einen dicken Podcast draus zu machen und habe hier gerade was in der Textilwirtschaft gefunden, und zwar Decathlon. Die konnten nämlich für 2022 erneut Rekordzahlen präsentieren. Erstmals haben sie die Marke von 1 Milliarde Euro Bruttoumsatz geknackt, so titelt das Blatt auch. Und das fand ich ganz spannend, weil in ihrer Strategie bis 2026 planen sie ja 2,5 Milliarden Euro. Da fragt man sich dann natürlich auch, wie das geht. Werden da jetzt noch so viel mehr Flächen dann in Deutschland eröffnet oder auch nicht? Aber da geht es dann eher in die Portfolio-Optimierung. Und der Deutschland-Chef André Weinert sagt auch, dass man sich in Deutschland ja etwa 100 bis 110 Stores vorstellen kann. Und dabei geht es dann eher, ja, welche Städte sind die richtigen, was ist die Größe, ne? Braucht man mehr Fläche? Manchmal zahlt es sich auch schon aus, einfach nur auf die gegenüberliegende Straßenseite zu ziehen, etc. Also da wird schon drauf geachtet. Und was ich auch ganz spannend fand, weil du das ja dann auch immer hervorhebst, Wolfgang, online natürlich kann sich sowieso keiner mehr wegdenken, und die gehen, also Decathlon geht auch bis 2026 von einem Verhältnis von 50-50 aus. Mhm. Ne? Fand ich dann auch nochmal ganz interessant in der Hinsicht. So, nicht so gut geht's leider Superdry. Die sind jetzt enorm unter Druck geraten. Wir hatten letztes Jahr noch berichtet, beziehungsweise ich erinnere mich zumindest, dass der Co-Founder Julian Dunkerton auf LinkedIn auch berichtet hat, wie gut es gerade läuft und das Autumn-Winter 22-Geschäft auch so positiv gestartet ist mit deren neuen Strategie. Haben ja auch noch einiges an neuen Stores aufgemacht. Auch in London sind sie von der Regent Street in die Oxford Street umgezogen, in den damaligen Forever 21 Store. Hat sich noch einiges getan da im letzten Quartal. Nichtsdestotrotz sind sie jetzt vorsichtig und haben ihren Forecast für 23 angepasst. Und haben auch, ein Beratungsunternehmen jetzt involviert, das nämlich Interpass heißt. Das heißt, die Aktienpreise sind auch entsprechend ein bisschen gesunken. Man ist vorsichtig, wir werden es weiter beobachten und hoffen, die behalten soweit alles under control. Auch ähnliche News, wie wir letztes Mal eine Meldung hatten, ja, trotz Umsatzsteigerung einiger Marken sind die Verlustzonen leider auch am Steigen in der Hinsicht. Und das gleiche Thema haben wir auch bei Allbirds, nämlich trotz Umsatzplus hat sich der Jahresverlust der Marke mehr als verdoppelt. Der US-amerikanische Schuh- und Bekleidungsanbieter ist im Jahr 2022 nämlich noch tiefer in die Verlustzone gerutscht. Im vergangenen Jahr hat Allbirds einen Umsatz in Höhe von knapp 298 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Das entspricht einer Steigerung von rund 7,3% gegenüber 2021. Die Bruttomarge rutschte allerdings um knapp 53% auf jetzt 43,5% ab. Und wie begründet das Unternehmen? Ja, insbesondere Straffung des Bekleidungssortiments, auch höhere Preisnachlässe, gestiegene Logistikkosten und auch natürlich die negativen Währungseffekte. Es gab auch ein bisschen Restrukturierungsausgaben und Wertberichtigungen mussten auch verbucht werden, und das hatte zur Folge, dass der operative Verlust von 32,9 auf ganze 100,3 Millionen US-Dollar stieg. Und der Nettoverlust belief sich dann damit auf 101,4 Millionen US-Dollar. Das ist dann doppelt so hoch wie das Jahr zuvor. Ne? Also ganz schön, krasse Zahlen, die da auch zu Buche stehen, obwohl der Umsatz gesteigert wird. Ne? Heißt nicht immer, dass das dann trotzdem so healthy ist mit den ganzen Nebeneffekten, die wir ja aktuell noch hier mittragen müssen.
Genau. Aber man muss ja mal unterscheiden, ob das jetzt sozusagen Einmaleffekte sind, die demnächst weggehen, oder ob das dauerhaft so bleibt. Ne? Also, dass wir alle betroffen sind von den ganzen Preissteigerungen, das ist schon klar. Aber es zeichnet sich ja ab, dass einige Dinge in den nächsten 6 bis 9 Monaten vielleicht sich wieder normalisieren werden.
Ja, wir hoffen darauf. Wir hoffen darauf, weil mehr Insolvenzen etc. wollen wir nicht mehr berichten in dem Jahr.
Ja, ja.
So, ich glaube, das war es, sage ich mal, so von unserer Zahlenfront. Schauen wir mal, was es vielleicht Neues und Schönes zu berichten gibt in unserer nächsten Kategorie. Neue Öffnungen und neue Formate.
Oh ja, und wie angekündigt habe ich heute einen Spaziergang durch den ersten Bezirk in Wien gemacht und bin auf eine mehrfache Rochade gestoßen. Was hat sich alles getan? Nun ja, Louis Vuitton, der ja sein Geschäft über 3 Etagen am Duchlaben 3 gehabt hat, also im Goldenen Quartier, ist jetzt rund 35 Meter weiter weggezogen, also nach links, an den Graben 20. Also das ist wirklich ein wahnsinnig schönes Haus. Früher war der Meindl am Graben da drinnen. Und wenn man den Graben entlang spaziert, schaut man die ganze Zeit nur auf ein Haus. Und das ist eben jetzt die neue Louis Vuitton-Dépendance. Das Soft Opening hat stattgefunden. Wenn man sich anschaut, wann die Termine, die online verfügbar sind, vorhanden sind, ist es der 20.3. Bei Anmeldung. Ich natürlich habe es mir nicht nehmen lassen und bin heute gleich hinein und habe mir das angeschaut auf 3 Etagen. Also die 4. Etage, der 1. Stock ist noch nicht eröffnet, aber 3 Etagen sind schon wunderschön eingerichtet. Es ist aber nichts geblieben, wie es vorher war. Der Haus- und Hofarchitekt und Harley-Davidson-Fahrer Peter Marino war wieder verantwortlich für diesen Umbau. Die Kunst an der Wand, also es ist eine Glastreppe, die zwischen den Gängen sich hinaufschmiegt, zwischen den Geschossen, Verzeihung, sich hinaufschmiegt. Dahinter sind Kunstwerke von Erwin Wurm. Und ja, es ist sehr schön geworden. Es ist natürlich, speziell in der Farbigkeit etc. Also im Untergeschoss sind die Herren, zum Beispiel im 1. Geschoss die Damen, also im oberen. Dazwischen ist der Eingangsbereich, man wird schön empfangen, ist alles mit Special Service, die Stationen vorhanden, wie Personalisierung und wo man Monogramme bearbeiten kann etc. Also dem Kunden wird kein Wunsch nicht von den Augen gelesen, sagen wir jetzt einmal, und es ist wirklich eine tolle Umsetzung. Was passiert jetzt im Haus daneben, wo es eben bis dato der Fall war, also Louis Vuitton das Geschäft hatte? Dort wird 2024 Dior Maison nach Vorbild von Paris eröffnet werden. Also die Umbauarbeiten haben da schon begonnen. Also am Samstag, wie ich vorbeigegangen bin, hat man da schon von innen alles rausgeräumt und da geht man schon richtig Gas und schaut.
Wow, Heidi, du bist hier wieder voll informiert. Ich habe mir schon gedacht, was kommt jetzt in den ehemaligen Louis Vuitton Store rein?
Na, siehst du. Ja, aber das ist ja noch nicht alles. Also da musste ich noch ein bisschen gedulden, weil eben aus diesen 400 Quadratmetern vom Dior, der am Kohlmarkt war oder ist jetzt noch, der geht dann eben im ehemaligen Louis Vuitton Store. 2024, Tommy Hilfiger ist ja auch verzogen, und zwar vom Kohlmarkt an den Graben, Ecke zur Dorotheagasse.
Alte Paul-and-Sarg-Fläche.
Alte Pollenschlagfläche, genau. Montclair ist auch am Sprung, da wechselt die Seite und ist dann zukünftig im ehemaligen Zenia, der neben Hublot war. Und Hublot ist auch weg. Und und der Zenia ist jetzt dort bei Campari Bar, Anna, kennst du?
Ja, genau, stimmt.
Dort, wo früher, genau, wo früher der Amici war. Der Amici ist in die Landskongasse gegangen, also hat jetzt das ganze Erdgeschoss ausgebaut und hat da eine Mansfläche und also wirklich den Riesenbereich da umgesetzt. Und Van Cleef & Arpels baut ebenfalls jetzt um am Kohlmarkt, daneben Cartier. Am Graben baut noch Van Köck um. Der hat jetzt seinen Standort vorübergehend im Goldenen Quartier bezogen, dort, wo man zum Lederleitner runtergeht. Und ja, wenn man Gerüchten zuhört, die jetzt noch nicht bestätigt sind, sollten Fendi und Yves Saint Laurent jetzt auch noch eine Rochade erleben. Also man wird gespannt sein. Es tut sich sehr vieles im ersten Bezirk. Also es ist eine Bewegung, die sich da
richtiges
auftut.
Tetris-Play. Ich dachte mir schon, da gibt es ja noch dann einiges zu tun. Wer geht in den Tommy-Store? Wer geht in den ehemaligen Dior-Store dann, wenn die umziehen? Aber
ja, das ist super. Die Frage. Ich bleibe dran und horche herum.
Bitte.
Ganz geil. Stefanel baut jetzt auch in der Seilergasse.
Ah ja, Wahnsinn. Ja. Gut, einiges zu tun. Dann bitte halte die Augen und Ohren offen. Ich bin da immer sehr gespannt, was da dann immer an Nachvermietungen dann stattfindet bei so einem Tetris-Herum-Gespiele.
Ganz genau.
Ja, auch in Düsseldorf bin ich heute herumgegangen. Da war ich ja auch erstaunt, das ehemalige Karschhaus, da an der Ecke am Heinrich-Heine-Platz, ne? Da war ja auch so der Rewe City drin gegenüber, da ist jetzt auch so ein Ramsch-Süßigkeiten-Laden. Da denke ich mir auch, wenn das jetzt so das neue KDW Düsseldorfs werden soll, hoffe ich, wird das dann auch diesen Platz dann noch ein bisschen aufwerten, weil aktuell sieht er da sehr ramschig aus, da rund um Scotch & Soda, die Baustelle, ehrlich gesagt. Im Linkstore war ich auch drinnen, Heidi. Dieses Auto-Abo-Modell war ja richtig cool. Die haben ja auch hinten coole Meeting-Rooms.
Yes.
den neuen Fendi-Store habe ich mir angeschaut in Düsseldorf. Der ist ja mal ein Highlight. Da habe ich auch ein paar Fotos gemacht. Die werde ich auf jeden Fall auch auf unserer LinkedIn-Seite posten. Da macht es richtig Spaß, sich inspirieren zu lassen. Und da mal durchzuschlendern auf alle Fälle. Was hat mich noch überrascht? Der Guess-Store. Ich habe den Guess ehrlich gesagt nicht gefunden. Der war nämlich im ehemaligen Lynx-Store drinnen. Und ich bin jetzt in meiner kleinen, feinen Stadtrunde in Düsseldorf nicht auf einen neuen Guess Düsseldorf-Store gestoßen. Irgendwo wird er schon sein wahrscheinlich. Ich weiß es nicht.
Irgendwo ist er.
Stimmt.
Ja. Irgendwo
bestimmt
wird er sein.
Ja, Düsseldorf, ja, Düsseldorf ist auch eine reine Baustelle. Also die machen eine neue Fußgängerzone, die den, hast du vielleicht gesehen, die ja den die Köhe ja kreuzt. Also da tut sich ja auch einiges. Also
einiges, definitiv.
Baustelle ohne Ende.
Ist so. Ja, der Marco Polo am Eck da ist auch weg. Der hat jetzt auch noch einen Pop-up dann an der Köhe. Bin gespannt, was da dann reinkommt. Da Ecke Strelsen, Michael Kors, Breitling und der Marco Polo am Eck ist weg. Also auch hier werden wir weiter beobachten, was sich so tut.
Ganz genau.
Auch in Romont, hier im Designer-Outlet, hat New Balance eröffnet. Die sind umgezogen auf knappe 300 Quadratmeter. Das hatte ich auch auf LinkedIn gepostet. Da wurde eine wunderschöne Glasfassade gebaut. Und der glänzt da jetzt auch gegenüber von Nike hier im im Designer-Outlet, genau. Sonst ist ja auch einiges am Tetris-Play. Fabienne Chapeau, ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt. Das ist eine niederländische Marke. Die hat auch vor 2 Wochen aufgemacht. Richtig süße, farbige Sachen. Bin gespannt, wie die hier auch bei den Kunden ankommt. Verbreitet jedenfalls sehr viel Frühlingsstimmung schon. Ansonsten hatte ich auch noch gefunden eine Meldung von Tamaris. Die starten nämlich mit einem neuen Store-Konzept in Dortmund. Und dieses Konzept hat auch erstmals neben Schuhen Textilien zum Kauf im Angebot. Und zwar ist es der erste Lifestyle-Store, der sozusagen als Testlauf in der Dortmunder Innenstadt eröffnet. Wo der Kunde jetzt auch Klamotten passend zu den Schuhen auch kaufen kann. Ne? Mhm. Bin ich mal gespannt, wie das so funktioniert. Schaut jedenfalls schön aus. Wir werden da auch ein paar Fotos posten. Jens Beining sieht in dem Lifestyle-Konzept nicht nur ein Trading-up der Marke, sondern auch eine wichtige Investition in die Zukunft des stationären Handels. Die sagen nämlich, wir glauben nach wie vor an den Einzelhandel, dass wir die Zeiten der Online-Global-Player weiter in unser Store-Konzept investieren, ist ein deutliches Signal für unsere Partner. Das sehe ich halt auch immer so, ne? Soweit Investoren stattfinden, ist das ein gutes Zeichen. Die Marke bewegt sich, haben wir auch letztens bei Haluba gesehen. Ich bin gespannt, ob das dann der richtige Ansatz ist, aber wenn ich dann auch ein T-Shirt passend zu den Schuhen finde, greife ich dann auch nochmal gerne zusätzlich zu, wenn es dann der richtige Preis ist. Ne? Cross-Selling, I would say.
Kann gut gehen.
Ja, genau. Ob es auch wird, werden wir das hören.
Ja.
Drücken wir die Daumen.
Genau. So viel von den Real-Life-Flächen. Ich würde sagen, Neues aus dem Metaverse.
Das Metaverse hat wieder natürlich jetzt im ersten Quartal einiges zu bieten. Wir haben letztes Jahr schon von der Metaverse Fashion Week, von der ersten überhaupt, berichtet. Nun ist ein Jahr vergangen und die zweite steht an. Vom 28. bis 31. März findet eben diese Fashion Week auf Decentraland statt. Modelabels wie Tommy Hilfiger, Deutsche Gabbana, Donna Karan, die haben wir schon letztes Jahr mitgemacht. Die kehren natürlich zurück, aber natürlich gibt es auch andere Marken, die jetzt mit von der Partie sein möchten, wie zum Beispiel der amerikanische Juwelier Ben Bridge oder aber die koreanische Kosmetikmarke Amor Pacific. Adidas ist der größte unter den neuen Namen und gibt jetzt somit sein Metaverse Fashion Week Debüt. Die Veranstaltung findet ja im Anschluss der realen Modewochen statt. Wir haben sie jetzt in allen Medien gesehen. Im Februar, März ist ja immer der Zeitpunkt der Fashion-Shows von New York bis Paris. Und man sieht da die kreativsten Dinge, die man sich nur vorstellen kann von den renommierten Designer und Designerinnen. Tommy Hilfiger wird neben der täglichen, also der tagtäglichen Produktpalette auch einen Hauch künstlicher Intelligenz aufweisen, berichtet Forbes. Der Einsatz von KI-generierten Mode ist ja natürlich keine Überraschung. Wir erleben ja tagtäglich auch ChatGPT. Unter anderem, was das alles kann, was man damit machen kann. Und auch natürlich wird diese Technologie immer beliebter. Auch in Zukunft natürlich und das macht einen großen Sprung jetzt momentan gerade. Donna Karan kommt mit Donna Karan Punkt 3, einem Konzept, das eine Kunstgalerie, eine Pizzeria und eine Lounge auf dem Dach umfasst. Dundas Avatare werden in Partnerschaft mit Ume und seinen Wearables mit 3SX präsentiert. Die Gewinnerdesigns des Future Reward Design Wettbewerbs von Deutsche Gabbana werden auch auf dieser Metaverse Fashion Show 2023 zu sehen sein. Und alle, die jetzt einen NFT von Adidas haben, also von der digitalen Modekollektion Virtual Gear, können ihre Stücke im Rahmen einer Vereinbarung zwischen der Marke und der Metaverse-Plattform zu Decentraland bringen. Laut Forbes erhalten Besitzer dieser Virtual Gear einen exklusiven 3D-Zwilling ihres NFTs für ihren Avatar auf Decentraland. Also können sie jetzt ihren Avatar damit ausstatten und damit herummarschieren. Weitere Aussteller sind Altre und das Wearable Startup Giant. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und was besonders toll ist, wir haben auch vor vielen Wochen schon davon berichtet, Alu Yoga bietet in der Zwischenzeit Yoga- und Meditationssitzungen auf der Plattform an. Eine interaktive Party wird auch natürlich stattfinden. Voriges Jahr hatte da Philipp Lein relativ viel gemacht mit DJ etc. Nun macht Diesel und Happe oder Heb eine super interaktive Party im Metaverse.
Aber Heidi, darf ich mal ganz kurz zwischenfragen? Also ja. Yoga im Metaverse heißt also, ja, mein Avatar macht für mich die Übung und ich reiche ihm dann später das Handtuch, aber selber habe ich nichts gemacht. Ist das richtig, oder?
Ja, du kannst ja mittun.
So, ja, okay.
Dein Avatar mit dir, ja, natürlich.
Dann bin ich nicht alleine, genau. Alles klar.
Nein. Gut.
Ja.
Nein. Also man muss ja diese On- und Offline-Welt verbinden.
Ja,
nein,
ja.
Also du weißt.
Ja. Genau.
Die Metaverse Fashion Week 2023 wird aber auch eine eigene Miami Fashion Week beherbergen. Das wird die erste sein, die vom Council of Fashion Designers of America, dem CFDA, also so heißt es, eine anerkannte Modewoche, die eben quasi das erste Mal dort stattfindet. Letztes Jahr waren 108.000 Menschen, die waren dabei bei dieser Fashion Week. Und das war ja die allererste Ausgabe. Man hätte sich wahrscheinlich schon gedacht, dass mehr sich die Zeit nehmen und neugierig genug sind, dabei zu sein. Ich war auch dabei, muss ich sagen. Also ich war da live dabei, mir hat das interessiert. Dr. Giovanni Graziosa Casimiro, das ist die Leiterin des Metaverse Fashion Week, hat natürlich ihre eigene Sichtweise und hat Folgendes von sich gegeben. Die Leiterin der Metaverse Fashion Week, Dr. Giovanna Graziosi Casimiro, die ist der Meinung, dass natürlich in der realen Welt wollen wir unsere persönliche Ästhetik individualisieren. Und das wollen wir natürlich jetzt in der, im Metaverse, in der digitalen auch. Und daher, da natürlich der Sprung jetzt in dieser Welt ja sehr groß war in den letzten 12 Monaten, ist davon auszugehen, dass jetzt mehr Menschen dabei sein werden und sich das anschauen werden und partizipieren werden. Wir schauen uns das an. Also ich werde mir das sicher nicht entgehen lassen und werden weiter berichten.
Ja, super. Dann hier wieder Metaverse, richtiger Input. Und dann würde ich mal sagen, fragen wir uns,
was gibt's Neues an Retail-Gossip?
Ja, da kann ich mit einem Bericht aufhorchen lassen, der mich selber ein wenig verwundert hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Haben wir doch im Juli 2022 ja berichtet, dass in Wien der allererste Burger King, der ausschließlich veganes Sortiment hat, eröffnet, und zwar am Westbahnhof. Ja, kurz danach ist schon wieder vorbei, dieser 100% vegane und grün, also es war alles in grün umgesetzt, optisch, macht seine Pforten zu, aber wird nicht für immer, sondern es wird natürlich jetzt umgestaltet und es wird wieder ein normaler Burger King werden, der vorher schon war. Mit natürlich vegetarischen und veganen Produkten. Also die Erwartungshaltungen waren groß, haben sich nicht natürlich erfüllt, aber es war zumindest ein Versuch wert.
Ja, ich habe hier auch noch so ein Ding, worüber wir schon mehrfach berichtet hatten, nämlich über Adidas und die Partnerschaft mit Kanye West. Das ist eine Neverending Story und ein Verlust, der wird irgendwie immer größer, wenn man so die neuesten Meldungen liest. Adidas hat ja die Partnerschaft beendet, hatten wir schon gesagt. Und klar, Adidas hat mit der Marke Yeezy wirklich Umsätze in Milliardenhöhe gemacht. Soll man kaum glauben, kann man sich schwer vorzustellen, aber das muss wirklich ein Riesenpaket gewesen sein. So, was jetzt nicht so klar war, also mir zumindest nicht am Anfang, ist, Adidas hat ja Ware produzieren lassen für diese Milliardenumsätze. Und die liegt jetzt da und Adidas hat noch nicht festgelegt, wie man mit dieser Ware umgehen wird. Sie warnen schon mal, dass auch in diesem Geschäftsjahr nochmal 1,2 Milliarden Euro an Umsatz fehlen werden durch das Nichtverkaufen der Yeezy-Ware und etwa 500 Millionen Euro an operativen Gewinnen, wenn das nicht verkauft wird. Weil dann muss sie abgeschrieben werden und dann gibt es noch weitere Einmalkosten. So, Gerüchte, wonach man sich jetzt mit Kanye West auf einen Verkauf der Restbestände geeinigt habe, seien falsch, sagte der CEO Bjørn Gulden. Es sei bisher keine Entscheidung getroffen worden, was man mit der Ware machen möchte. Man will sich auch nicht hetzen lassen. Aber es ist ein klassisches Dilemma. Nämlich, die Bestandsware zu vernichten, sei aus Nachhaltigkeitsaspekten keine Option. Die Ware ohne das Yeezy-Label auf den Markt zu bringen, ist nicht ehrlich, eigentlich auch keine Option. Und wenn sich Adidas entscheiden würde, die Schuhe doch noch zu verkaufen und zum Beispiel den Erlös denjenigen zugutekommen lassen, die durch die Äußerungen von Kanye West verletzt worden seien, dann würde Kanye West auch noch einen anteiligen Verkaufserlös erhalten. Das will man auch nicht. Ne? Also der normale Verkauf des Produkts birgt eben ein großes Reputationsrisiko. Das Ganze ist eine Geschichte, die finde ich filmreich und die wird vielleicht ja auch irgendwann mal in den Kinos landen, was da so passiert ist. Ist ein richtiger, echter Retail-Gossip, muss ich sagen. Und jetzt haben wir hier noch ein Ding so zum Thema Fashion und Marketing. Da geht es um die Marke Returnity. Kennt ihr die?
Nee, sag mir das erste Hören nicht, ehrlich gesagt.
Ja, da seid ihr nicht die Einzigen. Aber die Firma ist bei jungen Männern sehr, sehr bekannt. Und die hatte sich was Besonderes einfallen lassen, was aber richtig schön nach hinten losging. So, im Ergebnis haben sich nämlich Jugendliche in der Hamburger Innenstadt Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert, weil sie haben eine angekündigte Verschenkaktion organisiert und da sind dann hunderte von Jugendlichen gekommen und sind der Social-Media-Ankündigung gefolgt sie freuten sich schon auf kostenlose Markenbekleidung. Das hatte man schon mal gemacht, also Returnity hat das in Düsseldorf gemacht, da sind nur 50 Teilnehmer gekommen und da gab es natürlich auch kein Problem. Aber hier waren 300 bis 400 Wartende und als die da mitgekriegt haben, dass es keine Verschenkaktion wird und übrigens die Firma hat sich dort vor Ort nicht geäußert, die haben das einfach der Polizei überlassen, haben die Jugendlichen Passanten und Taxifahrer belästigt und haben die Mönckebergstraße, immerhin die größte Einkaufsstraße und Fußgängerzone in Hamburg, blockiert. Dann wurden, man höre richtig hin, 200 Schaften der Bereitschaftspolizei da noch hingeschickt, ja, die vorher bei einem Fußballspiel waren. Und die mussten dann auch Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen, um das ganze Thema zu beruhigen. Und es hat 5 Stunden gedauert, bis da wieder Ruhe eingekehrt ist. Immerhin tolle Marketingaktion, würde ich sagen. Returnity haben dann in einem TikTok-Video mitgeteilt, dass man von dem Ansturm so vieler Menschen komplett überrascht worden sei. Und deshalb sei die Aktion abgebrochen worden. Sie haben das falsch eingeschätzt. Dafür entschuldigt man sich. Aber von den Ausschreitungen und dem Fehlverhalten einiger Jugendlichen distanziert man sich ausdrücklich. Naja, die beiden Gründer, Lauren Riedel und Tom Schmidt, ursprünglich aus Oldenburg, aber jetzt in Hamburg tätig, haben keinen Background im Fashion-Bereich und Marketing, aber sie haben sich zum Ziel gesetzt, das erfolgreichste Streetwear-Brand oder die erfolgreichste Streetwear-Brand Deutschlands zu werden. Und die sind schon in dem Bereich schon ganz gut angesagt. Die hat mit einfachen T-Shirts gestartet, die sie ja, selber zu Hause bedruckt haben und verkauft haben. Und jetzt machen sie hochwertige Produkte mit minimalistischen Drucken und vor allen Dingen mit dem Namen Returnity. Naja, das ist jetzt erstmal ein Rückschlag und ich hoffe nur für die beiden Jungs, dass die ihre Marke da nicht dauerhaft Schaden nimmt. Aber man weiß natürlich auch, Bad News sind eventuell auch Good News, weil die werden von allen gehört und gelesen. Die Marke hat dadurch jedenfalls an Bekanntheit gewonnen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ja Returnity demnächst als Brand of the Month. Who knows?
Nobody.
Das ist ja was. Sehr schön. Ja, super. Haben wir hier wieder richtig tolle Inputs und vor allem immer den spannendsten Retail-Gossip, I would say. Ein kompaktes Programm. Danke, dass ihr wieder bis zum Ende zugehört habt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Ja, das tun wir alle zusammen. Bye bye.
Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.